Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Heute sprechen wir über Königin Mary und König Frederik von Dänemark. Die beiden sind jetzt an den Ort zurückgekehrt, an dem alles begann, nach Australien. Und genau darüber wollen wir sprechen, über ihre Reise, über ihre besondere Liebe, aber auch über ihre wohl größte Krise. Und das mache ich mit meiner lieben Kollegin Antonia Barbarino. Bevor wir aber auf die beiden eingehen, schauen wir erstmal, was in der Welt der Promis sonst noch so los war. Werbung. Bunte Spotlight. Starten wir mit sehr überraschenden News, zumindest für Pop-Ikone Cher. Die hat nämlich erst 2024 erfahren, dass sie Oma einer 15-jährigen Enkelin namens Eva ist. Rausgekommen ist das aber nicht durch Cher selbst, sondern durch Evas Mama, dem früheren Model Katie Edwards. Die hat nämlich jetzt in einer Zeitung, der US Sun, erzählt, sie hatte 2010 eine kurze, ja, Beziehung will ich es gar nicht nennen, eher Liaison mit Chers Sohn Elijah Blue Ellman. Und aus dieser Beziehung stammt die gemeinsame Tochter. Aber laut Katie wollte El ja nie wirklich Verantwortung übernehmen und sich dieser Vaterschaft anerkennen und sei nur alle paar Jahre kurz aufgetaucht. Aber dann hat Cher davon erfahren und auch Kontakt aufgenommen. Und langsam aber sicher haben die beiden eine gute Beziehung entwickelt und Oma und Enkelin mögen sich sehr gern. Kommen wir noch zu einem sehr unerwarteten Auftritt. Denn Dressurreiterin Lisa Müller, also die Frau von Fußballstar Thomas Müller, war vergangenen Freitag auf dem legendären Presseball eingeladen in Berlin. Ein Event, bei dem sich eigentlich hauptsächlich die Police Society tummelt. Aber die Frau des Fußballers hat anscheinend vor, da bald dazu zu gehören. Denn sie absolvierte bereits diverse Praktika, darunter bei Politikerin Ilse Aigner. Lisa Müller machte aber nicht nur wegen ihrer neuen Leidenschaft von sich reden, sie stand auch im Mittelpunkt wegen eines kleinen Fashion-Fauxpas. Auf dem roten Teppich erschien sie nämlich erst in einem weißen ärmellosen Abendkleid mit einer auffälligen Schleppe. Aber dann ist ihr jemand auf die Schleppe getreten und sie musste sich leider umziehen, denn das Kleid hatte daraufhin einen großen Riss hinten. Ja, und dann ist sie zurückgekommen in einem schwarzen One-Shoulder-Kleid und sah auch wieder fantastisch aus. Wenn es mit der Politik nicht klappt, könnte sie ja auch über einen Branchenwechsel in die Mode nachdenken. Zum Schluss gibt's noch ein bisschen Romantik. Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher und sein Partner Etienne Bousquet-Cassagne haben sich ja vor einiger Zeit verlobt. Und nicht nur das, sie planen wirklich ihre absolute Traumhochzeit in Saint-Tropez. Und nicht nur, dass es eine Traumhochzeit wird, es wird ein riesiges TV-Spektakel, an dem alle teilhaben können. Genauer gesagt wird dieser besondere Tag von Sky begleitet und daraus entsteht eine vierteilige Doku-Serie. Details zur Feier sind auch schon ein bisschen bekannt. Trauzeugen sind Ralfs Sohn David und Etiennes Mutter. Und zur Frage, wer welchen Nachnamen annimmt, hat Ralf uns ebenfalls in Bunte geantwortet. Er sagt, da man in Frankreich seinen Namen nicht ablegen kann, wird Etienne dann einen dreifachen Nachnamen führen. Da können wir gespannt bleiben, wie viel Sendezeit Etiennes Unterschrift in Anspruch nehmen wird. Weil wir aus der Welt des Adels einfach nicht genug kriegen können, gibt es jetzt auch unser Bunte Royal Sonderheft mit noch mehr spannenden Geschichten und News. Am 16. April ist schon die erste Ausgabe erschienen und drei weitere folgen in den nächsten Monaten. Es wird also definitiv nicht langweilig. Und weil es so schön ist, bleiben wir gleich bei den Blaublütern und bei einem Paar, das uns in den letzten Jahren wirklich sehr beschäftigt hat. Königin Mary und König Frederik von Dänemark. Die beiden sind nicht nur Teil unseres Sonderheftes, nein, sie sind jetzt auch zurückgekehrt an den Ort, an dem alles begann, nach Australien, also zu den Wurzeln ihrer Liebe. Und über diese Reise und ihre besondere Liebesgeschichte, aber auch über ihre wohl größte Krise, spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Antonia Barbarino. Hallo Antonia, schön wie immer, dass du da bist.
Hallo Babsi, ich freue mich.
Ja, wir müssen jetzt mal zurückgehen auf die Liebesgeschichte. 26 Jahre ist das her. Wo haben sich Mary und Frederik denn eigentlich damals kennengelernt?
Ja, das war am anderen Ende der Welt sozusagen in Australien. Und man kann wirklich sagen, dass der Zufall die beiden zusammengebracht hat. Also Frederik war dort wegen der Olympischen Spiele und wollte sich da eben halt eines Abends einen schönen Jungsabend mit seinem Bruder Joachim und seinem Cousin Nikolaus von Griechenland machen. Die waren dann in einem Pub, Slip-In heißt das Pub in Sydney. Und da begegnete eben Mary, sie war damals 28 Jahre alt. Die beiden kamen ins Gespräch und...
Ich denke mir jetzt, ich treffe jetzt einen normalen Typen in der Bar, im Pub. Weiß ja nicht vielleicht, wer er ist, aber manchmal denkt man ja schon, zum Beispiel, wenn ich jetzt Prinz William begegnen würde, ne, dann würde ich denken, ach krass, das ist ja ein Prinz. Wusste sie damals, wer Frederik ist?
Nein, also... Mary ist ja aus Australien, ist ja ihre Heimat und ich glaube halt wegen der großen Entfernung weiß man vielleicht nicht, wer jetzt, er war ja damals noch Kronprinz von Dänemark ist. Und Frederik stellte sich ihr als Fred vor und sie gab ihm halt dann einfach ihre Telefonnummer und dachte sich nichts weiter dabei. Er rief sie dann am nächsten Tag an und ja, so ging's dann weiter. Das hat sie damals 2005 alles in einem Interview erzählt.
Also die beiden haben sich dann quasi noch ein bisschen in Australien gedatet in der Zeit, wo er auch da war.
Genau, es war nicht mehr lang und dann ging halt erstmal eine Fernbeziehung sozusagen los.
Okay, verstehe. Und nochmal ganz kurz, was hat Mary denn damals beruflich gemacht? Wer war sie?
Also Mary arbeitete in verschiedenen Firmen im Marketingbereich. Sie hatte auch studiert und zwar Wirtschaftsrecht. Und 1998, also eigentlich kurz bevor sie Frederik kennengelernt hat, war sie auch auf einer Weltreise, weil sie damals den Tod ihrer Mutter ja verarbeiten wollte. Und ja, dann war sie eben in Sydney und irgendwie jung und... ja, die Welt stand ihr offen sozusagen.
Okay, und du hast es gerade schon gesagt, sie haben dann kurz nicht sich nochmal gedatet in Australien und dann sind sie eine Fernbeziehung eingegangen. Aber das heißt ja irgendwie schon, dass es direkt gefunkt hat, oder? Weil ich gehe ja keine Fernbeziehung ein, wenn ich es nicht wirklich ernst meine.
Ja, also Mary hatte das damals auch beschrieben, dass zwischen den beiden schon so die Funken gesprüht sind. Wie es danach weiterging, das weiß man bei den zwei gar nicht so genau. Also viele andere Königspaare oder viele andere Liebesgeschichten der Royals sind ja sehr genau dokumentiert. Aber die beiden wussten das ja sehr gut geheim zu halten erstmal. Sie haben sich ganz viele Briefe und E-Mails geschrieben und zum Beispiel auch CDs ihrer Lieblingsbands. Also eigentlich super süß so
hin und her geschickt.
Genau, was da eben möglich war, da konnte man jetzt noch nicht so leicht chatten und sich Bilder schicken und so weiter wie heute. Und 2002 ist Mary dann tatsächlich auch nach Dänemark gezogen, noch bevor die Verlobung der beiden bekannt geworden ist. Das war dann 2003.
Okay, also sie hat dann wirklich all ihre Zelte abgebrochen in ihrer Heimat und ist komplett nach Dänemark gezogen. Alleine, auch ohne irgendwie Familie oder Freunde.
Ja, also es ist wirklich... Wahnsinn, sie hat eigentlich alles zurückgelassen für die Liebe. Sie konvertierte zur lutherischen Kirche, lernte Dänisch, also die Muttersprache von Frederik. Und sie hat sogar ein Seminar belegt, um sich quasi auf die Öffentlichkeit vorzubereiten, wie man sich da gut präsentiert. Und was ich auch echt beeindruckend finde, sie hat die australische und ihre britische Staatsbürgerschaft aufgegeben, um die Dänisch eben anzunehmen. Also man muss vielleicht dazu sagen, dass ihr Vater eben Schotte ist, also aus England, und sie deswegen auch die Staatsbürgerschaft hatte. Also sie hat alles hinter sich gelassen, um bei Frederik zu sein und mit ihm ja ein neues Leben zu beginnen.
Ja, und dann begann dieses royale Märchen. Ich kann mich auch noch gut an die Hochzeit der beiden erinnern. Das war ja wirklich schön. Frederik hatte ja wirklich, ja, viele Tränen in den Augen. Er hat geweint. Ich finde, man hat so richtig gemerkt, zumindest in dem Moment, wow, er heiratet jetzt seine absolute Traumfrau. Und dann, wie ging es denn dann weiter? Wie wurde sie denn überhaupt aufgenommen in Dänemark?
Also sie war von Anfang an sehr beliebt. Wir haben das ja öfters in auch anderen Königshäusern, dass bürgerliche Frauen sozusagen sehr positiv aufgenommen wurden. Und so eben auch bei Mary, weil sie zum Beispiel bei ihrer ersten Pressekonferenz gleich halt auf Dänisch gesprochen hat. Das kommt natürlich super gut an. Es war ja damals bei Königin Silvia in Schweden das Gleiche. Sie hat ja auch bei der ersten Pressekonferenz mit Carl Gustav auf Schwedisch geantwortet und alle Leute waren total verzaubert sofort. Und sie hat sich wirklich von einer ja, bürgerlichen zu einer total eleganten Prinzessin und jetzt eben Königin verwandelt sozusagen.
Und die beiden haben ja jetzt auch vier Kinder, oder? Wie sieht ihr Familienleben aus?
Genau, also sie haben vier Kinder, darunter den Thronfolger, Kronprinz Christian. Der ist jetzt gerade beim Militär und wird eben einmal König werden. Dann seine Schwester Isabella, die geht noch zur Schule, wird aber dann dieses Jahr auch einen Wehrdienst absolvieren. Es ist auch so üblich. Und dann eben die zwei Jüngsten, die Zwillinge, Vincent und Josephine. Da gab es jetzt kürzlich eben diese ganz süßen Bilder, denn die sind 15 Jahre alt und hatten jetzt ihre Konfirmation. Und das bedeutet so traditionell ein bisschen den Übergang zum Erwachsenenalter. Und die waren bis dahin auch nicht so oft in der Öffentlichkeit. Und ich denke, das wird sich jetzt auch ändern.
Ja, ich fand auch, es war ganz schön auf den Bildern, ne? Zum ersten Mal standen die beiden so im Mittelpunkt und sonst waren sie ja immer eher im Hintergrund. Und irgendwie kam es ja auch, wir haben da ja gestern in der Konferenz drüber geredet, dich hat es jetzt nicht so berührt. Ich fand es irgendwie schon ganz süß, dass auch solche Prinzessinnen doch nur ganz normale Mädels oder Jungs sind, wie wir Teenager, weil beide ja auch eine feste Zahnspange getragen haben und immer so versucht haben zu lächeln, ohne dass man die Zahnspange sieht. Also irgendwie fand ich süß, dass sie am Ende doch die gleichen Probleme haben wie du und ich oder wie wir sie hatten quasi in der Vergangenheit.
Und royale Zwillinge sind ja auch wirklich eine Besonderheit. Das gab es in der dänischen Thronfolge noch nie. Deswegen, ich finde das auch ganz spannend.
Wir hoffen mal, dass die beiden sich nie zerstreiten, wie William und Harry oder so, dass wir dann nochmal so einen großen Disput haben werden. Ja, und jetzt haben wir es am Anfang angeteasert, da wollten wir ja auch ein bisschen drüber sprechen, über die Reise. Denn Mary und Frederick sind jetzt 26 Jahre später dahin zurückgekehrt, wo alles angefangen hat. Erzähl mal, wie sah diese Reise aus und warum sind sie überhaupt jetzt wieder nach Australien gereist?
Also die Reise war ein offizieller Staatsbesuch, den die beiden als Königspaar absolviert haben. Und eben wie diese Besuche oft sind, mit einem sehr, sehr, sehr straffen Zeitprogramm. Also sie waren zum Beispiel bei den Ureinwohnern in Australien und haben auch eben den berühmten und heiligen Berg Uluru sich angeschaut, waren aber auch beim Gala-Dinner, beim Treffen mit der Gouverneurin. Also es war schon sehr durchgetaktet, aber man hat von Anfang an gemerkt, dass die Reise voller Emotionen für die beiden ist.
Ja, und gerade für Mary muss es ja sehr emotional gewesen sein, oder? Wenn sie so in ihre Heimat zurückkehrt, Australien besucht, Tasmanien, wie war das für sie?
Ja, also ich finde, man hat gemerkt, dass sie gar nicht so kühl, also sie wirkt ja manchmal sehr kühl und souverän, beziehungsweise sie hat immer alles so unter Kontrolle, ihre Emotionen. Und ich finde, diesmal war es so, man hat so ihre Leichtigkeit irgendwie gespürt und sie hat sich total wohl gefühlt, eben wieder zu Hause zu sein. Das kann sie jetzt auch nicht einfach mal privat kurz machen. Aber für die beiden war es ja als Paar auch nochmal so ein Throwback zu den Anfängen ihrer Liebe.
Das stimmt. Und Frederick hatte ja auch eine schöne Liebeserklärung gemacht, oder?
Ja, also ich fand es super süß. Das war eben bei diesem Gala-Dinner. Da war er, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, ähnlich wie bei der Hochzeit, überwältigt von seinen Emotionen und hat eben gesagt, dass Australien, seitdem er diese Bar betreten habe und sich in ein Gespräch verlor, das nie endete, einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen hat. Und er hat sich eben auch bei ihr nochmal bedankt, dass sie ihr Zuhause aufgegeben hat und zu ihm gezogen ist.
Und was hattest du für ein Gefühl, wie wirken die beiden so zusammen während der Reise? Waren die eine Einheit oder?
Ich finde schon, dass sie diesmal eine Einheit waren. Also die Fotos waren ja auch teilweise sehr innig. Es gab so Körperkontakt, die haben sich angelächelt. Also ich hatte das Gefühl, dass die Reise denen sehr gut getan hat.
Das ist natürlich vor allem sehr wichtig für die beiden als Paar. Und auch diese Rede von Frederick ist natürlich ein starkes Zeichen, weil die beiden haben ja wirklich einiges hinter sich. Also sie haben wirklich eine große Krise durchstanden. Vor allem 2023 stand ihre Ehe ja wirklich auf der Kippe. Es gab nämlich böse Affärengerüchte um Frederick und die spanische Society Lady Genoveva Casanova. Und da gab es ja auch sehr brisante Fotos. Erzähl mal, was genau da los war.
Es war wirklich einer der größten Affärengerüchte, die es irgendwie so überhaupt gab.
Vor allem in der Adelswelt, ja.
Genau. Die beiden wurden nämlich damals in Madrid fotografiert. Und zwar erstmal waren die beiden zusammen beim Abendessen, beim Dinner. Und dann wurden sie fotografiert, als Frederick zu ihr in die Wohnung ging. Aber sie ging da nicht etwa zusammen rein, sondern sie ging zuerst und er ist dann so hinten nachgehuscht hinter ihr. Und dann eben leider auch am nächsten Tag wurde Frederick wieder dort fotografiert, wie er das Haus bzw. die Wohnung verlässt mit einem Koffer und einer Tasche in der Hand. Also wirklich sehr, sehr, sehr belastende Vorwürfe. Das alles war auch, während Mary gerade in New York war und öffentliche Termine halt wahrnahm. Man muss dazu sagen, dass Genoveva Casanova die Gerüchte dann abstritt und gesagt hat, dass die beiden nur Freunde seien, aber die Bilder sprechen natürlich für sich und haben halt weltweit Schlagzeilen gemacht.
Und weiß man, wie diese Connections zustande kam zwischen Frederik und Genoveva?
Ja, also das hat sie dann eben auch erklärt, dass sie sich über einen gemeinsamen Freund kannten und deswegen eben auch in Madrid sozusagen zusammen waren. Und Genoveva war auch in der Vergangenheit schon öfter mit Frederik zusammen, wenn er auf der Jagd war, da hat sie ihn auch öfter begleitet, da ist man ja oft so eine größere Gruppe.
Okay, ich habe auf jeden Fall direkt Flashbacks zum spanischen Königshaus mit Juan Carlos. Der hatte ja auch eine Affäre, nicht nur eine, und vor allem auch dieses Thema mit der gemeinsamen Jagd gibt uns ja auch direkt irgendwie so einen Anknüpfpunkt. Aber wie hat denn dann das Königshaus reagiert? Und vor allem hat Mary sich dazu auch geäußert?
Also sie haben damals wirklich nur ganz kurz gesagt, dass es sich um eine Privatangelegenheit handle und sich nicht darüber äußern. Es gab eben dieses Statement von Genoveva Casanova, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das halt abgesprochen war. Und Mary ist dann wirklich, man kann nur sagen, die Arme, damals nach Australien sozusagen geflüchtet, auch mit ihrer Tochter, und hat dort Urlaub gemacht und war da bei ihrer Familie und hat sich da zurückgezogen. Ja, und dann stand ja kurz danach die Abdankung von König Margrethe irgendwie bevor. Das war ja irgendwie sehr plötzlich, weil es ist jetzt nicht üblich, dass Monarchen oder Monarchinnen einfach das Zepter sozusagen weiterreichen. Und da haben ja dann auch viele gemunkelt, dass das eine Art Ablenkungsmanöver sein könnte oder auch ein Rettungsversuch, auch für die Ehe von Frederik und Mary, dass die beiden dann eben König und Königin werden.
Ich meine, gut, am Ende wissen nur die Beteiligten, was dran ist. Fakt ist, das Drama hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt und es hat auch die Ehe belastet. Und das hat man ja auch ganz klar den beiden als Paar angesehen. Also ich kann mich gerade noch an diese Abdankung erinnern. Das Verhältnis bzw. die Fronten zwischen Mary und Frederik waren schon sehr verhärtet, oder?
Total. Also Mary ist ja sowieso nicht diejenige, wir hatten es ja gerade schon, die jetzt in der Öffentlichkeit groß ihre Emotionen und auch ihre Liebe zeigt. Aber ich habe die beiden ja selber damals in Flensburg und Kiel aus nächster Nähe sozusagen beobachten können, als sie da 2024 auf Staatsbesuch waren. Und da waren sie schon wirklich sehr frostig zueinander, haben ganz wenig Zuneigung gezeigt. Also Mary ist dann auch nie eigentlich neben ihm gelaufen, sondern immer davor oder dahinter. Und er wirkte dann auch halt so ein bisschen unbeholfen, ohne seine Frau so an der Seite. So wirklich, ja, also es war schon eine schwierige Zeit für die.
Und ich habe auch immer das Gefühl bei den beiden, dass Mary wirklich, du hast es eben schon gesagt, Mary hat alles unter Kontrolle. Und ich finde, in dieser Beziehung hat man schon das Gefühl, Mary ist eher die Dominante. Mary ist die, die den Weg vorgibt, die entscheidet, wo es lang geht, zu der man irgendwie, ich will nicht sagen, mehr aufschaut, aber man hat schon das Gefühl, sie ist mehr die Macherin irgendwie. Und er ist manchmal wie so, das ist jetzt so gemein, wenn ich sage, der Hund, der ihr hinterher dackelt. Aber ich habe manchmal das Gefühl von der Dynamik, dass sie so die ist, sie geht rein, sie weiß, was sie zu tun hat, sie begrüßt die Leute und er steht manchmal so ein bisschen unbeholfen neben ihr. Obwohl er ja eigentlich aus dieser Familie kommt, ne? Also ich finde schon, dass sie manchmal die stärkere Persönlichkeit ist in dieser Beziehung.
Total. Es hat auch wirklich am Anfang lange gedauert, bis ich mal wirklich verstanden habe, dass Frederik eigentlich der Adelige ist und der König, der Thronfolger,
ja,
und nicht Mary, weil es ist genauso, wie du sagst. Sie macht es wirklich so toll und so souverän und ja, kann ihm aber auch so die kalte Schulter zeigen, ohne dass es jetzt gleich so stark auffällt oder solche Wellen schlägt.
Und was würdest du jetzt sagen? Damals wurde ja wirklich auch über eine Trennung spekuliert. Was hast du denn jetzt für ein Gefühl? Wo stehen die beiden heute? Haben die beiden diese Krise überstanden?
Die beiden haben schon meiner Meinung nach wieder zusammengefunden, sich so zusammengerauft, sagt man ja auch. Bei den letzten Auftritten der beiden halten sie auch wieder oft Händchen oder zeigen so kleinere Intimitäten wie eine Umarmung oder so Körperkontakt. Ich glaube auch, dass die beiden die Arbeit oder ihre neue Aufgabe als Königspaar halt schon zusammengeschweißt hat, weil irgendwie gab es ja auch keine andere Möglichkeit. Das wäre nicht möglich gewesen, dass man sich gleich nach der Inthronisierung sozusagen dann seine Scheidung bekannt gibt. Das war einfach keine Option. Und wir haben es gesagt, Mary hat ihr ganzes Leben aufgegeben in ihrer Heimat. Das wird sie nicht so leichtfertig wegwerfen und auch nicht natürlich wegen ihrer Kinder. Und auch jetzt der Staatsbesuch in Australien und was Frederik gesagt hat, also man merkt, dass auf jeden Fall halt Liebe da ist.
Ich glaube auch, und ich glaube auch, wie du gerade schon sagst, natürlich möchte Mary das jetzt nicht weg schmeißen alles. Und ich glaube, Mary will sich auch diese Rolle als Königin nicht mehr nehmen lassen. Sie hat da so viel für gearbeitet, hat so viel dafür aufgegeben, ne? Hat ja auch lange darauf hingearbeitet, jetzt in diese Position, in diese Rolle zu treten. Weil ich kann mich noch erinnern, damals, als sie ihr Buch rausgebracht hat, da hat sie ja auch noch ganz klare Aussagen getroffen, ne? So, dass Betrug, Fremdgehen für sie ein absolutes No-Go ist, ne? Sie würde sich sofort trennen, Affären und sowas. Das spielt für sie, Untreue ist für sie eigentlich das, ja, das Schlimmste, ne? Und trotzdem, egal was jetzt passiert ist, wenn es passiert ist, hat sie mir anscheinend doch verziehen und hat ja doch weitergemacht. Aber ich glaube schon ein bisschen auch, weil sie sich diese Rolle nicht nehmen möchte, könnte ich mir vorstellen.
Ja, total. Und ich meine, die Kinder waren damals ja noch jünger, noch gar nicht volljährig. Und zwei von denen sind ja jetzt auch noch erst 15. Also ich glaube, das spielt halt auch noch mal eine große Rolle. Was wäre, dann geht sie wieder nach Australien, dann wie läuft es mit den Kindern? Also total. Und natürlich ihre Rolle. Also da wirft man dann schon den ein oder andere Prinzip hier, die man mal vor Jahren ausgesprochen hat, vielleicht über Bord.
Da kann man schon mal vielleicht das ein oder andere Auge zudrücken. Ja. Was wir auf jeden Fall gelernt haben über Mary ist, sie kann mit Krisen umgehen. Sie ist eine sehr starke Frau. Und als wäre das nicht schon genug, sie musste ja jetzt wieder den starken Verlust verkraften. Was ist passiert?
Ja, also kurz vor der Konfirmation ihrer Kinder, also Anfang April, ist ihr Vater John Donaldson verstorben. Er war 84 Jahre alt und lebte eben auch auf Tasmanien. Was genau jetzt die Todesursache war, ist nicht bekannt. Mary hat aber selbst ein längeres Statement veröffentlicht und darin eben auch geschrieben, dass seine Gesundheit in den letzten Jahren halt sich stark verschlechtert hat. Und ja, man hat wirklich da ihren Schmerz rauslesen können aus diesen Zeilen. Weil die beiden hatten wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Vor allem nachdem Marys Mutter und seine Frau ja schon so früh verstorben ist, hat das sie ja sehr zusammengeschweißt. Und er war auch total oft in Dänemark, hat sie auch zum Traualtar geführt und sie natürlich bei jeder Gelegenheit bei ihm in Australien.
Und weiß man, ob sie ihn jetzt noch gesehen hatte auf ihrer Australienreise? Weil das gibt der ganzen Reise natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Ja, also sie hat ihn dort nochmal gesehen. Ob sie wusste, dass das letzte Mal ist, weiß man natürlich nicht, aber es ist natürlich ein schrecklicher Gedanke, aber die beiden haben wertvolle Zeit miteinander verbracht, so hat sie es auf jeden Fall geschrieben und tatsächlich auch das Foto, das dann vom Palast veröffentlicht wurde von ihm, hat sie auch damals auf der Reise sogar noch gemacht von
Ach,
ihm.
Ach echt? Mhm. Schön.
Und es war quasi so, dass sie nach diesen offiziellen Tagen, nach dem offiziellen Programm einfach noch ein paar Tage länger geblieben sind, um eben ihre Familie zu besuchen.
Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, jetzt war ja die Konfirmation, wir haben die Bilder alle gesehen. Reist denn Mary jetzt nochmal nach Australien zur Beerdigung oder weiß man da was? Weil eigentlich findet das ja immer relativ schnell statt.
Ja, also die wollten jetzt natürlich vor der Konfirmation da nicht so das Spotlight drauf richten, sage ich mal. Es wird eine private Gedenkfeier geben von der Familie. Er wird aber halt eben dort in Tasmanien auch beerdigt werden. Und an Pfingsten findet ja auch schon wieder das große Event in Dänemark statt, und zwar dieser Volkslauf, wo die Königsfamilie auch immer traditionell dabei ist. Also es müsste, wenn dann, jetzt eigentlich in dem Zeitraum sein, dass sie nochmal hinfliegen. Aber es ist natürlich mit sehr viel Logistik halt verbunden. Und wir wissen es, die Terminkalender der Royals sind voll. Also da kann man nicht einfach mal schnell nach Australien fliegen.
Ich verstehe, gut. Wer weiß, vielleicht macht es ja Mary, dass sie für 2-3 Tage nochmal rüberdüst, um sich nochmal gebührend zu verabschieden. Aber ja, jetzt hat sie auf jeden Fall keine Eltern mehr. Und umso mehr, glaube ich, versucht sie sich natürlich jetzt auf ihre Familie zu fokussieren in Dänemark. Oder hat sie noch Geschwister?
Ja, sie hat noch 2 Schwestern und einen Bruder. Also sie ist auf jeden Fall in ihrer Trauer um ihren Vater und um ihre Eltern natürlich nicht ganz allein, aber natürlich ihre Familie, ihre Kinder, jetzt auch das Aufwachsen von den Zwillingen, das steht natürlich alles im Vordergrund.
Ja, sie haben auf jeden Fall viel zusammen erlebt. Sie haben ja die große Liebe miteinander erlebt, die große Krise und jetzt auch nochmal vielleicht diesen privaten, persönlichen Neuanfang. Es ist auf jeden Fall eine schöne und außergewöhnliche Geschichte aus der Adelswelt und vielleicht mag man sie auch, weil sie eben ja so ein bisschen anders sind, dass sie nicht so perfekt sind und dass man vielleicht auch nicht alles weiß. Und ich finde es irgendwie auch ganz schön, weil ich finde bei William und Kate zum Beispiel, die liebt man natürlich, das will ich gar nicht außer Acht lassen, aber ja, die haben sowas Perfektes an sich und die lieben das ja auch mit der Öffentlichkeit so zu spielen bei Auftritten und Co. Und ich finde, Frederick und Mary machen das irgendwie auch, aber irgendwie nicht so übertrieben. Also ich finde, sie bleiben schon noch so für sich und irgendwie macht es die beiden interessant und irgendwie mag man sie trotzdem, obwohl sie halt eben nicht so offen und herzlich sind wie vielleicht jetzt Kate oder Maxima. Ja, danke Antonia, dass du uns einen Einblick gegeben hast und kauft alle das Sonderheft, wenn euch die Folge gefallen hat. Da gibt's noch ganz viel weitere spannende Geschichten und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns unbedingt auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.